Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
Hallo Anna.
Hallo Christoph.
Wir fangen natürlich an mit Die Mannschaft. Schon am Montag gab es großes Bohai. Bei der Vorpremiere war die deutsche Nationalmannschaft in Berlin mit dabei. Dieser Film basiert auf einem falschen Steven Gerrard-Zitat, denn man hat nicht darauf geachtet, dass dieser Steven Gerrard nur ein Account bei Twitter, nur ein Fan-Account war. Gibt es noch weitere Pannen in diesem Film?
Ja, der ganze Film ist eine einzige Panne, um es vielleicht mal so zu sagen. Der Film suggeriert so ein bisschen, dass der WM-Titel der Deutschen von vorne bis hinten durchdacht war und geplant war. Was man allerdings vergessen hat, ist irgendwie jemanden, der sich mit Dokumentarfilmen auskennt, der deutschen Nationalmannschaft beiseite zu stellen, wie es ja beim Sommermärchen 2006 mit Sönke Wortmann einigermaßen geklappt hat. Aber hier jetzt der Film verspricht Einblicke hinter die Kulissen, dass wir quasi ganz nah dabei sind, wie der WM-Titel 2014 in Brasilien überhaupt zustande kam. Aber das ist von vorne bis hinten erlogen, denn der Film ist eigentlich nichts anderes als ein 90-minütiges Dauerwerbesendungsvideo des DFBs und natürlich auch der FIFA. Es ist der offizielle FIFA-Dokumentarfilm, was ja schon eigentlich tief blicken lässt. Das DFB-Logo ist, glaube ich, das zweite Logo, was man sieht überhaupt, wenn sich der Vorhang öffnet. Und dann kommen relativ schnell die 7 Tore vom 7:1 gegen Brasilien. Das Gegentor hat man auch einfach mal außen vor gelassen. Und dann ist es eigentlich so, ja, so eine chronologische Abfolge. Wir sind mit der Nationalmannschaft in Südtirol. Da sehen wir kurz im Trainingslager im Mai, glaube ich, zur Vorbereitung. Da sehen wir kurz Thomas Müller im Dirndl. Die Szene ist auch schon im Trailer. Und dann sind wir mit ihnen in Campo Bahia. Da hängt dann Poldi mal mit Löw im Pool rum. Da spielt dann Götze mal mit Mertesacker Tischtennis. Das Ganze ist aber immer relativ aus der Ferne gefilmt, also dass man irgendwie mal rankommt und Gespräche hört oder dass mal irgendjemand was sagt, wie sich das anfühlt, überhaupt nicht. Dann dazwischen geschnitten irgendwelche Spielszenen und da dann auch eigentlich immer das Problem, wenn die Mannschaft irgendwo hinreist, es sind immer die gleiche Abfolge von Bildern. Wir sehen die Leute, wir sehen irgendwie Nationalspieler in ein Flugzeug steigen, dann verstauen sie ihre gleichfarbigen, durchgestylten Rollkoffer oben in der Gepäckablage. Dann gibt es ein Schnittbild aus dem Flugzeug auf eine dunkle brasilianische Stadt. Dann sehen wir den DFB-Bus, wie er um eine Kurve fährt. Dann sehen wir das Stadion, dann sehen wir ein süßes Tier, dann sehen wir ein paar Spielszenen. Dann kommt irgendwann ein nachträglich aufgenommenes Interview. Meistens ist es Sammy Kedira oder Oliver Bierhoff und am Ende sind wir Weltmeister. Also das ist so ein Film, da hat jeder Rückblick im Fernsehen, jeder Fan-Mitschnitt auf YouTube mehr Emotionen als dieser Film. Also es ist eigentlich alles andere als ein weltmeisterlicher Film, ein Film, den man definitiv nicht im Kino gucken sollte. Wenn überhaupt, dann im Fernsehen, wo er auch schon im Dezember wahrscheinlich laufen wird. Also wirklich ein Film, um den man einen großen Bogen machen sollte, Weltmeistertitel hin oder her.
Ja, das klingt sehr, sehr enttäuschend. Reden wir lieber über was Positives. Es gibt einen Film mit Jake Gyllenhaal, ja, über so eine Art, ja, ich habe es mir aufgeschrieben, Medienmanipulation, Nightcrawler, Geld machen mit Unfallbildern ist so ein bisschen die Geschichte. Worum geht es da?
Jake Gyllenhaal spielt ja so eine Art Soziopathen. Also es ist so ein bisschen eine Mischung aus einem introvertierten Taxi-Driver, Robert De Niro und Christian Bale in American Psycho. Er spielt Lou Bloom, einen jungen Außenseiter, der Anerkennung sucht und durch Zufall, als er nachts, weil er schlaflos ist, durch L.A. fährt, auf sogenannte Stringer trifft. Das sind die Leute, die nachts mit der Videokamera unterwegs sind und das amerikanische Frühstücksfernsehen mit den Bildern beliefern, die wir eigentlich alle sehen wollen, ist aber nicht zugeben, nämlich Bilder von Unfällen, von Tatorten, von irgendwelchen Katastrophen, möglichst blutig. Und dieser Lou Bloom fängt dann an, auch als Stringer zu arbeiten und er wird in dem, was er macht, immer skrupelloser, weil er merkt, dass er mit seinen Bildern Erfolg hat. Seine Chefin, wunderbar, großartig gespielt von Rene Russo, die ihn immer noch mal antreibt, die in einer Szene sagt, man erwartet eigentlich morgens, wenn man das Frühstücksfernsehen anmacht, eine Frau mit durchgeschnittener Kehle, die Straße runterläuft und schreit zu sehen, und diese Bilder sucht er, und wenn er sie nicht findet, dann manipuliert er sie. Also er kommt zum Beispiel an einen Tatort, an einen Unfallort noch vor der Polizei, weil er eben den Polizeifunk abhört, und findet über ein relativ großes Areal 3 tote Unfallopfer, die kriegt er nicht alle aufs Bild, also fängt er an, sie so in den Mittelpunkt zu ziehen, dass er einfach das möglichst beste Bild hat und verliert darüber hinaus natürlich jede Moral. Wir kriegen so ein bisschen vorgeführt, dass wir natürlich eigentlich Mitschuld daran tragen, an dieser Inszenierung, weil wir ja immer mehr dieser Bilder sehen wollen. Jake Gyllenhaal wirklich hier in einer, ja, vielleicht sogar der besten Rolle seiner Karriere bisher, weil er wie so ein Getriebener, wie so ein Kojote auf der Suche nach der nächsten Beute nachts durch die Stadt fährt. Ein Film, ein unglaublich spannender Psychothriller, für mich einer der besten Filme des Jahres.
Und wahrscheinlich auch ein bisschen ein Widerspiegeln der gegenwärtigen, ja, Medienlandschaft, wenn man so will. Ein anderer Film, der bei dir gut wegkommt, ist Mami, ein Kind. Es geht um ein Kind, das sich nicht mehr zurechtkommt. Es ist ein Drama von Xavier Dolan. Was macht den Film so toll?
In erster Linie erstmal der Regisseur Xavier Dolan ist 25, Franco-Kanadier und hat schon sage und schreibe 5 Filme gemacht. Lief in Cannes, lief er schon, in Venedig lief er. Er ist so ein bisschen das gefeierte Regie-Wunderkind unserer Zeit, weil er einfach nicht nur Regie führt, sondern oft in seinen Filmen auch mitspielt. In Mami jetzt ausnahmsweise mal nicht, aber in I Killed My Mother, seinem ersten Film und zum Beispiel. Und Mami ist so ein bisschen ja der Gegenpol zu I Killed My Mother. Es geht um starke Frauenfiguren. Hier Steve, 15, ADHS, kommt aus dem Heim, für schwer erziehbare Kinder. Nicht, weil er sich sein Verhalten gebessert hat, sondern weil keiner mehr mit ihm klarkommt. Seine Mutter nimmt ihn wieder bei sich auf und die beiden, ja, sie hassen sich, sie lieben sich, ihr ganzes Leben ist ein Leben voller Extreme. Eine Nachbarin taucht auf, die so ein bisschen versucht, dieses Duo runterzubekommen, zu dritt. Sind sie eigentlich eine Einheit und leben? Wir sehen ihnen dabei zu. Und das Besondere an dem Film ist, dass es irgendwie die Leinwand ist nicht, das Bild ist nicht Leinwand ausfüllend, sondern ja, wirkt fast schon quadratisch, so ein bisschen wie mit dem iPhone gefilmt, im 5:4 Format. Und irgendwann schiebt Steve die Leinwand auf in einem Moment, in dem er einfach nur glücklich ist. Also diese Spielereien von Xavier Dolan, die er immer wieder macht. Mami ist ein unglaublich intensiver Film, ein wuchtiger Film, der einen ja nicht verstört hinter zurücklässt, aber ja, man ist eigentlich vollkommen geschafft, weil man über 2 Stunden mit dieser unglaublich intensiven Mutter-Sohn-Beziehung mitgefiebert hat.
Und dann gibt es noch einen Neustart, sozusagen der zweite Film von Dumm und Dümmer, der heißt dann Dumm und Dümmer mit H geschrieben. Ist da Dumm und Dümmer Programm?
Ja, es ist eigentlich, also dieser Film ist eine Beleidigung des guten Geschmacks. Er ist für mich so ein bisschen der Untergang des Abendlandes, denn in der Pressevorführung, in der ich war, wurde echt gelacht. Ich habe mich von der ersten bis zur letzten Minute einfach nur geschämt, denn dieser Film wirkt tatsächlich so, als hätte man das Drehbuch 1994 schon geschrieben, als Dumm und Dümmer mit Jim Carrey und Jeff Daniels einigermaßen erfolgreich war, und hat es einfach weggeschlossen. Jetzt, 20 Jahre später, holt man es wieder raus, hat aber nicht festgestellt, dass sich unser Humor weiterentwickelt hat. In den ersten 2 Minuten gibt es den ersten Penis-Katheter-Witz, darüber konnte ich schon nicht lachen, und es ist dann wirklich so eine Aneinanderreihung von Witzen, die unter die Gürtellinie zielen, aber ja, gefühlt 5 Kilometer daneben gehen. Die Story ist noch nicht mal erzählenswert, weil Dumm und Dümmerer einfach nur so ein Film ist, den man auf keinen Fall gucken sollte, selbst wenn man den ersten Teil mochte. Für mich ist Jim Carrey sowieso einer meiner Hassschauspieler, der 1-2 gute Rollen hatte in seiner Karriere, aber sonst irgendwie einen Humor an den Tag legt, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Und Dumm und Dümmer ist tatsächlich für mich einfach nur Zeitverschwendung gewesen.
Was ist denn schlimmer, Dumm und Dümmer oder die Mannschaft?
Es nimmt sich eigentlich beides nichts. Das Problem ist, eigentlich ist eher Dumm und Dümmerer ist dann noch ein bisschen schlimmer, weil bei die Mannschaft kann man einfach versuchen, das auszuschalten und einfach nochmal die WM zu rekapitulieren. Aber auch das ist eigentlich, ja, muss man im Kino nicht haben. Also ich sage einfach, diese Woche in Nightcrawler gehen und dann in Mami, und dann ist auch schon wieder Anfang der Woche und wir können warten auf die Tribute von Panem Teil 3, der nächsten Donnerstag rauskommt. Insofern ist das Kinowochenende gerettet.
Das ist die Empfehlung von Anna Wollner. Dankeschön dafür.
Gern geschehen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.